Ich lese noch den Predigttext, bevor es dann losgeht. Das ist Hebräer 11, Vers 1 bis 3 und ich lese nach der Zürcher. Der Glaube ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. In diesem Glauben ist den Alten ihr Zeugnis ausgestellt worden. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort. So ist das Sichtbare nicht aus dem geworden, was in Erscheinung tritt. Ich bete noch und dann ist der Thorsten dran. Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du den Thorsten jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass er genau die Dinge sagt, die du zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du alles wegnimmst, was uns hier stört, was uns davon abhält, deine Stimme zu hören. Amen.
Ja, ich möchte starten mit einem Geständnis. Ich möchte euch an der Stelle dran teilhaben lassen, an dem, was ich glaube, nämlich ich glaube an den Urknall, an die Big Bang Theorie. Ich glaube, dass Gott ein Wort sprach und Bang, es war da. Es gibt viele Sprüche über den Glauben. Diesen Ausspruch, den habe ich von Andreas Malessa geklaut. Andreas Malessa hat eine wunderbare Art, Dinge auf den Punkt zu bringen, Glauben auf den Punkt zu bringen. Und ich muss ehrlich sagen, es war keiner von euch so richtig geschockt, wie ich sagte, ich glaube an den Urknall. Das hat mich jetzt so ein bisschen schon fast überrascht. Ich denke, es gibt ganz viele Sprüche über den Glauben, die viel Wahres aussagen und ich finde, ein ganz besonders wichtiger Vers, Spruch über den Glauben, finden wir eben in genau unserem Predigttext heute. Es geht um den Glauben, um das tragende Fundament für das, was unser Leben ausmacht. Ich bin froh, dass ich heute nicht über Melchisedek predigen muss. So, ich sag mal, Hebräerbrief ist ja ein schwieriges Thema oder sonstigen Themen, sondern dass ich über den Glauben predigen kann. Und ich möchte heute über Glauben und über Zweifel reden. Die Situation, in die dieser Vers oder dieser Abschnitt reinspricht, es geht um die Hebräer, die unter Verfolgung litten, die vielleicht auch manchmal gezweifelt haben. Ist das wirklich wahr, was ich da glaube? Ist das wirklich wahr, dass Jesus lebt, ist das wirklich wahr oder kann ich mir da nicht irgendwie einen Weg finden, mich da zwischendurch schlängeln? Da hatten wir die letzten Male von gehört, dass die Christen, damals die hebräischen Christen, versuchten sich nicht ganz zu exponieren, sondern dass sie versuchten, so ein bisschen Kompromiss einzugehen, vielleicht den Glauben so, ja, und dann komm ich irgendwann wieder zum Glauben, wenn die Verfolgung rum ist. Und hier geht es um das Thema Glauben und im nächsten Abschnitt oder in den weiteren Versen lesen wir dann von den Glaubenshelden, wo der Hebräerbriefschreiber den Leuten klar macht, hey, ihr seid nicht alleine, denkt mal zurück im Alten Testament, da gab es viele, viele Menschen, die schon an Gott geglaubt haben. Und ich finde es auch ganz toll. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Die alttestamentlichen Glaubenshelden. Also wenn ich an meine Sonntagsschulzeit zurückdenke, als ich so groß war oder noch größer oder als ich später selbst Sonntagsschule gehalten habe, ich habe die Geschichten von David und Goliath, von Abraham, von Mose, von all denen habe ich immer wieder gerne erzählt und auch gehört. Ich finde das einfach eine tolle Sache, wenn man diese Helden sieht, wie sie entsprechend mutig drauf losgegangen sind und der David als noch junger Mann oder, ich weiß nicht, Teenager, keine Ahnung, mit ein paar Steinen in der Tasche, mit seiner Schleuder und einem ausgebildeten Kämpfer von mächtiger Statur gegenübertritt und David traut sich, dem entgegenzutreten. Nicht, weil er selbst so groß wäre, sondern mit Gottes Hilfe. Wir lesen davon seinem Glauben. Und das ist toll. Oder von Noah, der trotz des Spottes seiner Nachbarn anfing, auf dem Trockenen ein Schiff zu bauen. So nach dem Motto, Trockenschwimmer Noah baut für Gott ein riesiges Schiff auf dem Trockenen. Wer mich kennt, weiß, ich habe auch mal ein Schiff gebaut. Ein kleines Boot. So ein bisschen konnte ich den Spott damals auch hören. Da sagten mir dann auch Leute, machst wie Noah, baust auf dem Berg ein Schiff, was? Oder, naja, wenn es denn nicht schwimmen sollte, kannst du es immer noch in den Garten stellen, kannst Blumen reinpflanzen. Oder wir haben von Abraham gehört, der sich noch im hohen Alter auf eine große Reise einließ, um in das Land zu ziehen, das erst seine Nachkommen besitzen sollte, wie er mit Gott um Sodom und Gomorra rang, wie er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Wir haben von Jakob, dem Schlitzohr, gehört, dem Betrüger, der seinen Bruder übers Ohr haute und doch Gottes Segen erfuhr. Oder von Josef, dem arroganten Lieblingssohn, der dann zum Sklaven wurde und später Vizekönig war. Und von vielen anderen mehr. Aber nicht jeder von uns ist so ein Glaubensheld. Und wenn vielleicht nicht immer, dann sind wir es doch vielleicht in manchen Gelegenheiten nicht. Mal Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich. Bin ich immer der Glaubensheld, der ich gerne sein möchte? Wem von euch sind noch die Zweifel gekommen? Mal ganz ehrlich. Eine Frau soll ein Kind bekommen haben, ohne vorher Sex gehabt zu haben? Dieses Kind soll tatsächlich Gott gewesen sein? Dieses Kind ließ sich von Maria stillen, hat in die Windeln gemacht, hat die Windeln vollgeschissen? Dieses Kind, das soll mal der Mann geworden sein, der über Wasser laufen konnte, der aus Wasser Wein gemacht hat, der Tote aufgeweckt hat. Dieses Kind, dieser Mann, der sich Jesus nannte, soll sich freiwillig hinrichten lassen. Wir sind gerade in der Passionszeit. Und mal ganz ehrlich, ein Körper, der tot war, nicht 10 Sekunden und wiederbelebt wurde oder 3 Minuten und wiederbelebt wurde. Nein, der 3 Tage tot war, richtig kalt geworden war, der soll auferweckt worden sein. Ein Herz, das über 30 Stunden nicht mehr geschlagen hatte, soll von selbst wieder angefangen haben zu schlagen. Dadurch sind wir gerettet. Hey Leute, geht es euch nicht manchmal auch so, dass ihr so ein ganz klein bisschen zweifelt? Wer hat noch nie gezweifelt? Hin und wieder frage ich mich das, ganz ehrlich, bilde ich mir das nicht alles nur ein? Bilden wir uns das nicht alles nur ein? Ist das nicht nur alles Wunschdenken? Manchmal gucken wir vielleicht auch um uns und sagen, die Leute um uns her, die nicht glauben, die haben es ja noch viel besser. Ich denke da gerade so an den Psalm 73. Der ist mir eingefallen beim Vorbereiten, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz fremd. Dann lesen wir später in diesem Psalm, dass der Psalmbeter dann aufs Ende schaute, aber so weit sind wir noch nicht. Ich persönlich habe eine meiner größten Anfechtungszeiten in der Oberstufe erlebt. Das ist zwar schon circa 35 Jahre her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Damals hatten wir Gemeinschaftskunde. Also Politik, Geschichte und Sozialkunde in einem. Wir hatten einen echten klasse Lehrer, muss ich wirklich sagen. Menschlich super und auch fachlich hat er wirklich was drauf gehabt. Hans-Dieter Göbel hieß er. Oder der Göbel. Der Göbel brachte uns nicht nur Politik und Geschichte bei, nein, er verstand es auch, die Hintergründe zu erläutern. Als wir damals also über Marxismus und Leninismus sprachen, dann hat er uns tatsächlich den philosophischen Boden erläutert. Wir haben ein halbes Jahr haben wir uns mit Kant, mit Hegel, mit Feuerbach bis hin zu Karl Marx und Engels unterhalten. Das hatte was Faszinierendes. Das hat mich damals in seinen Bann gezogen. Dem Bann bin ich damals entflohen durch viele Gespräche im Jugendkreis und mit Freunden. Und dann das Gleiche, was die Christina eben sagte, die bewusste Entscheidung, all die Erfahrungen, die ich im Glauben gemacht hatte, wirklich für wahr zu halten, an diesem Glauben festzuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wo bei euch der Zweifel manchmal ansetzt. Ob es Dinge sind, wie ich jetzt eben gesagt habe, das war meine Geschichte. Es gibt auch andere Punkte, wo ich manchmal ins Zweifeln komme. Ob es Themen sind wie Evolution, ob es Themen sind wie Leid. Kann Gott das wirklich zulassen? Gibt es einen Gott, der das zulässt? Oder vielleicht sind es auch nur andere Christen, die uns manchmal zweifeln lassen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint oder dass es Gott wirklich gibt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht für alle, die hin und wieder mal Zweifeln haben und die vielleicht auch jetzt gerade Zweifel haben. Auch in der Bibel wird uns von einem großen Zweifler berichtet. Und die alle, die die Bibel kennen, und das sind alle hier, die wissen, von wem ich spreche, von Thomas. Thomas war ein Zweifler. Und ich möchte bewusst heute Glaube und Zweifel so ein bisschen als Gegensätze oder als zwei Parallelen irgendwo mal darstellen. Wir lesen in Johannes 20, dass sich die verängstigten Jünger Jesu, wir sind jetzt in der Passionszeit, wir müssen also uns ein paar Wochen später denken oder zumindest eine Woche später denken. Jesus war gekreuzigt worden, die Türen waren verschlossen, es war Abend, sie hatten Angst. Sie waren zusammen, um sich zu beratschlagen, wie geht es weiter. Einer fehlte, Thomas. Ob Thomas das Erlebte alleine verarbeiten musste, ob er persönliche oder familiäre Verpflichtungen hatte oder ob er nur in der nächsten römischen Taverne sich eine Pizza bestellte, ich weiß es nicht. Er war auf jeden Fall nicht da. Aber wer war da? Trotz verschlossener Türen, plötzlich mitten da, wo er sein wollte, Jesus. Da unter seinen Jüngern, die sich alleine fühlten, die verzweifelt waren. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen auch, wie es weiterging. Als der Abend vorbeigegangen war und man Thomas wieder traf, erzählten die anderen Jünger, erzählten von Jesus, erzählten ihm davon, dass Jesus auferstanden war. Und Thomas sagte, ja, klasse. Nee, Thomas sagte, nö, glaube ich nicht. 7 Tage lang konnte ihn keiner überzeugen. 7 Tage lang hat er gesagt, wenn ich nicht selbst ihn mit eigenen Augen sehe, wenn ich nicht selbst meine Hand ihn spüren kann, meine Hand in seine Seite legen kann, ich glaub's nicht. Ihr spinnt. Das ist gegen jeden Verstand. 10-1. Thomas blieb sich treu. Erst wenn er es mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Händen gefühlt hatte, wollte er glauben. Und wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Es ist eine Woche später. Wieder sitzen die Jünger zusammen. Wieder sind die Türen verschlossen. Aber diesmal ist Thomas dabei. Eigentlich ist es der zweite echte Sonntagsgottesdienst. Die Jünger waren da. Man versammelte sich um Jesus. Jesus war da. Wunderbar. Wieder tritt Jesus trotz verschlossener Türen mitten unter seine Jünger. Friede sei mit euch. Jesus, der Friedefürst, wünscht seinen Jüngern Frieden, bringt Frieden. Und dann wendet er sich an Thomas. Wisst ihr noch, was er sagte? Thomas, wo warst du letzte Woche? Wieso glaubst du nicht? Nein, in gar keiner Weise. Er holt Thomas da ab, wo er steht. Thomas, du konntest nicht glauben, ohne mich gesehen zu haben? Hier bin ich, schau mich an. Du wolltest mich berühren, um dich zu vergewissern? Hier, fühl mich, fass mich an, ich bin da. Und das finde ich die einfach geniale Nachricht auch von dieser Geschichte. Jesus holt den Zweifler da ab, wo er steht. Und für alle die, die hin und wieder mal zweifeln, wir müssen unser Gehirn nicht ausschalten, um an Jesus zu glauben. Wir müssen den Verstand nicht an der Kirchentür abgeben. Jesus lässt Zweifler zu. Jesus liebt auch und gerade die Zweifler, weil gerade die, die früher die allergrößten Zweifler waren, später zu entschiedenen Nachfolgern wurden. Denk mal an Paulus oder an C.S. Lewis. C.S. Lewis ist, glaube ich, allen inzwischen ein Begriff durch einige seiner Bücher, die uns sehr viel weitergebracht haben. C.S. Lewis hat dazu mal gesagt, ich zitiere ihn, von wegen zum Thema Verstand an der Türe abgeben. Gott hat für intellektuelle Drückeberger genauso wenig übrig wie für alle anderen Drückeberger. Wer Christ werden will, der sei gewarnt. Er lässt sich damit auf etwas ein, was den ganzen Menschen fordert, seinen Verstand und alles andere. Ich finde das eine tolle Sache, dass wir trotz Zweifel, dass Jesus uns liebt, dass wir auch im Zweifel wissen, deshalb müssen wir nicht fern von Gott stehen, sondern es kann uns trösten, zu wissen, andere haben auch manchmal ihre Fragen. Falls du jetzt aber gerade in Zweifeln steckst und sagst, ach was, das hilft mir jetzt nicht, dass Jesus Zweifler liebt. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es ihn tatsächlich gibt, ob er überhaupt da ist. Viele sagen, man kann Gott nicht beweisen, man kann nicht beweisen, dass Jesus lebt und bis zu einem gewissen Grad ist das auch richtig. Und doch ein paar Aspekte möchte ich einfach mitgeben. Der Körper, der Leib Christi, der sich von Thomas anfassen ließ. Denk nochmal zurück an die, oder jetzt in der Geschichte nochmal ein paar Tage weiter, von Ostern weg Richtung Pfingsten. Als Petrus seine Pfingstpredigt hielt, waren gerade mal 50 Tage seit Jesu Kreuzigung vergangen und er sprach von der Auferstehung Jesu. Was meint ihr? Waren nur Nachfolger Jesu im Tempel, als Petrus seine Ansprache hielt? Ganz bestimmt nicht. Ganz sicher waren da Tempelwachen, vielleicht waren da ein paar, die mit dabei waren, als Jesus verhaftet wurde, die Jesus durch die Gassen zu dem römischen Statthalter führten. Oder die Priester, die Mitglieder des Hohen Rates, die Jesus mit verhaftet, mit verurteilt hatten, die ihn hatten sterben sehen. Wir können davon ausgehen, es waren auch viele von Jesu Feinden da. Als Petrus nun diese gewaltige Predigt hielt und sagte, Jesus ist auferstanden, wäre es da diesen Leuten nicht eine Kleinigkeit zu wesen, sag mal, stopp, halt, langsam, guckt mal, hier, was weiß ich, 500 Meter weiter, da können wir gerade zum Grab gehen, da liegt Jesus drin. Wir lesen nichts davon. Wir lesen nichts davon in der Bibel und wir lesen nichts in anderen Quellen. Und ich bin davon überzeugt, absolut überzeugt, dass wenn das möglich gewesen wäre, dass sich die Gegner Jesu, die Feinde seiner Jünger ganz sicher da entsprechend zu Wort gemeldet hätten und den Beweis angetreten wären. Ganz im Gegenteil, Jesus wurde an Ostern von den Frauen gesehen, von den Jüngern, später in Galiläa nochmal von mehr als 500 Nachfolgern. Das waren alles Zeugen und sie waren befragbar. Und wenn wir also glauben dürfen, wenn wir also entsprechend wissen dürfen, dass eigentlich das größte Wunder schlechthin, die Auferstehung Jesu, wenn die so gut belegt ist und wenn die eigentlich, außer ein paar speziellen Gelehrten, die sagen, die Leute damals waren alle dämlich, wenn das im Grunde so gut belegt ist, dass Jesus auferstanden ist, dann können wir das sicher und ruhig glauben. Und das hat auch was damit zu tun, was wir selbst erlebt haben, was wir selbst glauben, wie wir selbst auch, was wir selbst mit Gott erlebt haben. Wie heißt es in Hebräer 11? Luther übersetzt, es ist der Glaube aber eine gewisse Zuversicht des, das man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gewiss meint Luther damals oder heute nicht in dem Sinne von möglicherweise oder sicherlich, sondern wirklich als Gewissheit. Eine gewisse Zuversicht. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, woran ich glaube und ich weiß, worauf ich hoffe. Und dieser Glaube, der möchte einfach auch uns befähigen, mit dem Alltag umzugehen. Nicht den Zweifel auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich ignoriere dich, sondern zu sagen, okay, aber es gibt entsprechend Argumente dafür. Es gibt Argumente da, dass Jesus wirklich lebt. Es gibt Christen, die in ihrem Leben glauben, und es gibt Christen, die ihren Glauben leben. Auch ein Zitat von Arno Backhaus. Es gibt Christen, die in ihrem Leben glauben, und es gibt Christen, die ihren Glauben leben. Was möchtet ihr sein? Möchtet ihr Menschen sein, Christen sein, die in ihrem Leben hin und wieder mal glauben, wenn es passt, wenn es reinläuft? Oder wollt ihr Christen sein, die ihren Glauben leben? Ich bringe noch ein anderes Zitat, was mir auch sehr gut gefallen hat. Von Victor Hugo, das ist der Verfasser von zum Beispiel Les Miserables. Victor Hugo hat geschrieben, zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich. Und noch ein schönes Zitat von Arno Backhaus, seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht etwa an nichts, sondern an alles. Oder wie wir früher schon mal gesagt haben, wo der Glaube auszieht, kommt der Aberglaube durch die Hintertür wieder rein. Ich möchte euch einfach Mut machen zu glauben, im Glauben festzuhalten. Ich möchte euch einfach Mut machen, auch wenn vielleicht es im Leben manchmal schwierig ist. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten in eurem Leben gerade dran sind, anstehen. Aber im Glauben, im Vertrauen an Gott festzuhalten. Und deshalb sind diese Verse einfach auch was ganz Tolles, dass wir uns darauf stützen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass Gott da ist, dass Gott uns lieb hat, dass er mit uns geht und dass er der tragende Grund ist für das, was unser Leben hält. Ich möchte einladen zum Abschluss, noch nicht des Gottesdienstes, aber zum Abschluss der Predigt, dachte ich, wäre es eigentlich ganz gut, uns nochmal bewusst zu machen, woran wir wirklich glauben. Und ich dachte, wir beten zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, wir wollen uns unter Gottes Segen stellen, einige Verse auch aus dem Hebräerbrief. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde, ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen.